Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Und dieses Mal ist sie es wirklich. Sie ist da.
Sonst war ich es auch wirklich.
Ja, doch einmal war auch Ralf Tanina.
Ja, den habe ich noch getroffen in der Stadt und habe gesagt, Ralf, danke, dass du eingesprungen bist. Hat er ja gerne gemacht. Was hatte ich denn da? Ich hatte Unwohlsein.
Du hattest Unwohlsein und dann ist Ralf für dich eingesprungen, dankenswerterweise. Aber jetzt bist du in echt wieder genesen und wieder da.
In echt.
So. Eine Sache kann ich schon mal so reinwerfen in den Raum.
Wirf mal.
Ich habe eine richtig krasse Überraschung. Für dich und für euch. Oh. Ja, ich kann schon mal sagen, 2026 gibt's noch mehr Verbrechen von nebenan. Aber
reicht doch langsam auch mal. Ja. Fahr doch mal wieder einen Gang zurück. Muss das denn immer mehr und größer und weiter?
Es wird mehr, wie, wo, was, das erkläre ich euch aber am Ende der Folge. Bist du ansonsten bereit, mit mir über den Fall zu sprechen?
Ja, weil ich müsste gleich ja auch noch mal Geld nachwerfen für ein Parkticket. Also wir sollten dringend anfangen.
Nun gut.
Ich möchte hier unseren Bums nicht verlassen mit Knöllchen. Sieh zu.
Das machen wir. Inhaltswarnung vorab, wie immer, ihr kennt das, in dieser Folge behandeln wir die Themen Mord und eben auch rechte Gewalt. Solltet ihr Probleme damit haben, dann könnt ihr diese Folge überspringen. Ansonsten hört sie nicht alleine. Einige Namen habe ich geändert. Tanina, bist du bereit? Du baust hier gerade das iPad auf und das geht, glaube ich, nicht gut.
Ja, besonders, weil ich das gerade auf so einem Kabelwurstsalat aufbaue. Aber ich will ja dir auch so ein bisschen folgen können. Jetzt bin ich bereit.
Sehr gut.
Wenn es Klack sagt, ist es mir umgefallen. Ansonsten, also gut.
Okay, wir versuchen es einfach mal. Die sechsstöckigen Plattenbauten im Nordosten von Halberstadt werfen am Abend des 29. April 2000 bereits lange Schatten. Es war ein warmer und sonniger Frühlingstag in der Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, in der zu dieser Zeit knapp 50.000 Menschen leben. Seit der Wende ist es leerer geworden. Viele Bewohner sind in den Westen gegangen. Doch die grau-braunen Blöcke der Plattenbausiedlung stehen hier bereits Jahrzehnte und sind immer noch gut bewohnt. Die Leute, die hier geblieben sind, kennen sich. Zu ihnen gehört auch Helmut Sackers. Auch er ist nicht gegangen, sondern extra hierher gekommen. Der 60-jährige Rentner mit den weißen Haaren, dem Schnauzer und den freundlichen Augen lebt hier mit seiner 45-jährigen Lebensgefährtin, der Heilerziehungspädagogin Heide Dannenberg und dem gemeinsamen Münsterländer Mischling Ricky in einer geräumigen Zweizimmerwohnung im 5. Stock. Der ehemalige Kaufmann kommt eigentlich aus Kleve in Nordrhein-Westfalen, doch seit der Wiedervereinigung ist Halberstadt sein neues Zuhause. Helmut ist 1,75 Meter groß, schlank und sportlich, denn trotz einer chronischen Lungenerkrankung geht der Rentner regelmäßig Fahrradfahren und Schwimmen. Er gilt als freundlich, kommunikativ und ist beliebt in der Nachbarschaft. An diesem Samstagabend wollen er und Heide einen entspannten Abend verbringen, doch daraus wird nichts. Es ist kurz nach 20 Uhr, als durch den hellhörigen Flur des Hauses plötzlich ohrenbetäubender Lärm zu hören ist. Der Nachbar über ihnen im 6. Stock hört wieder seine Musik, denkt sich Helmut noch genervt. Der Lärm hält an, stundenlang, bis das Paar kaum noch einen Ton ihres Fernsehers versteht. Gegen 22 Uhr hat Helmut genug. Doch es ist nicht die Lautstärke, die den Rentner aufregt, sondern vor allem, was er da hören muss. Bei seinem Nachbarn scheppert das Horst-Wessel-Lied aus den Boxen, die Partyhymne der NSDAP. Dass sein Nachbar eine ganz andere politische Gesinnung vertritt als er, ist das eine. Aber dass in seinem Haus verbotene rechtsradikale Lieder gespielt werden, das kann Helmut nicht so stehen lassen. Um 22 Uhr geht sein Anruf bei der Polizei in Halberstadt ein. Ein Mann mit tiefer, klarer Stimme ist am anderen Ende. Bei uns im Haus werden Nazi-Lieder gespielt, das Horst-Wessel-Lied, ganz laut, sagt er. Vielleicht ganz kurz für den Hintergrund, das Horst-Wessel-Lied fällt in Deutschland bis heute unter das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach § 86a StGB. Also das sind so Sachen wie Hakenkreuz tragen und eben auch dieses Lied singen. Und interessant fand ich bei der Recherche, dass eben nicht nur der ziemlich braune, um nicht zu sagen tiefbraune Text verboten ist, sondern auch die Melodie. Also du dürftest nicht mal das Instrumental hören. Selbst also wenn du das Lied jetzt summst.
Du kannst sagen, singen und pfeifen, summen.
Ja, würdest du dich schon strafbar machen.
Das wusste ich nicht.
Und dementsprechend ist die Polizei oder sollte die Polizei natürlich auch da hinterher sein. Und wenig später biegen zwei Streifenpolizisten in die Wolfsburger Straße 46 ein. Für die Beamten ist es reine Routine, ein Nachbarschaftsstreit, wie er häufig vorkommt. Kurz nach 22 Uhr klingeln die Beamten an der Tür. Helmut öffnet und zeigt den Polizisten, wo der Lärm herkommt. Die Beamten gehen ein Stockwerk höher in den sechsten Stock und klingeln bei Helmuts Nachbarn Alexander Saalfeld. Niemand öffnet. Erst als die Beamten laut gegen die Wohnungstür klopfen, wird die Musik auf der anderen Seite leiser. Dann öffnet ihnen ein 28-jähriger, schlanker Mann mit raspelkurzen Haaren, dunklen Augen und starrem Blick. Während die Polizisten ihm erklären, dass er seine Musik leiser drehen soll, wartet Helmut Sackers ein Stockwerk tiefer vor seiner Wohnungstür. Dass sein Nachbar von oben ein dunkelblaues Shirt der amerikanischen Neonazi-Band Blue Eyed Devils trägt, deren letzte drei Alben in Deutschland auf dem Index gelandet sind, scheint den Beamten oben im sechsten Stock nicht aufzufallen. Alexander Saalfeld hört den Beamten ruhig zu, nickt verständnisvoll und entschuldigt sich für den Lärm. Doch Helmut Sackers geht es eben nicht um die Lautstärke, also geht er die Treppe hoch und mischt sich ein. Spielst du noch einmal Nazi-Musik, erstatte ich Anzeige, sagt er vor den Beamten zu seinem Nachbarn. Doch die Polizisten gehen nicht weiter darauf ein. Nach einer kurzen Verwarnung wegen Ruhestörung an Alexander Saalfeld verabschieden sich die beiden Beamten. Zurück in seiner Wohnung ist Helmut frustriert. Es ist nicht das erste Mal, dass Helmut sich über die braunen Hetzlieder, wie er sie nennt, beschwert. Aber die Polizei scheint ihn nicht so richtig ernst zu nehmen. Seine Lebensgefährtin Heide Dannenberg beruhigt Helmut. Sie ist stolz auf ihren Partner, weil er eben nicht weghört wie viele andere im Haus. Doch für diesen Abend ist es genug mit Ärger. Schließlich ist es der kniehohe Mischlingshund Ricky, der Helmut auf andere Gedanken bringt. Er nimmt den braun-weiß gefleckten Hund an die Leine und will mit ihm die Abendrunde gehen. Heide sieht noch, wie ihr Mann und Ricky gegen 22.30 Uhr die Wohnung verlassen. Als die braune Wohnungstür hinter ihm zufällt, wird es still. Heide ahnt nicht, dass sie ihren Helmut nie wiedersehen wird.
Ich hatte befürchtet, dass du jetzt so einen Cliffhanger uns hier hinschmeißt. Sag mal, was war denn mit den Polizisten nicht in Ordnung? Die haben ja überhaupt nicht verstanden, um was es ging. Einfach gar nicht.
Nee.
Das war doch nicht einfach nur eine Ruhestörung.
Ja, und er hat ja explizit auch in dem Anruf gesagt, um was es ihm geht, ne?
So das hast du es erzählt.
Ja, ja, genau. Das ist ja auch belegt, was er in dem Anruf gesagt hat. Also ja, die haben gedacht, ja mein Gott, da regt sich einer ein bisschen auf, weil die Musik ein bisschen laut ist. Sorgen wir dafür, dass es leiser wird und fahren wieder.
Ich weiß nicht, vielleicht ist in der Kommunikationskette irgendwas schiefgelaufen. Es waren ja wahrscheinlich Streifenpolizisten, die benachrichtigt wurden. Fahrt da mal hin. Keine Ahnung. Aber das ist ja wirklich... mehr gar nicht drauf reagiert.
Also ich weiß nicht, die Blue Eyed Devils jetzt auf diesem T-Shirt, die hätte ich wahrscheinlich auch nicht erkannt, weil das weiß man nicht unbedingt, aber dass ein Horst-Wessel-Lied nicht so das ist, was man laut hört.
Du, und auch wenn die Polizisten dieses Horst-Wessel-Lied nicht mal kennen würden, so war doch trotzdem der Anruf genau in die Richtung, hier wird Nazi-Musik gespielt. Ja, und nicht, hier ist es so laut.
Ja, und das wird später noch mehr eine Rolle spielen, aber ich will jetzt noch nicht spoilern, wir können ja mal gucken, dass wir den Cliffhanger ein bisschen auflösen und ich dir erzähle, wie es weitergeht, auch wenn du es dir vielleicht schon ein bisschen denken kannst. Es ist bereits nach 23 Uhr, als Heide Dannenberg unruhig wird. Wo bleibt Helmut? Als sie die Wohnungstür öffnet, hört sie aufgeregtes Stimmengewirr von unten, dann einen deutlichen, fast panischen Ruf einer Frau. Sofort greift Heide nach dem Telefon und ruft die Polizei, aus Sorge, dass Helmut in Gefahr ist. Was ja naheliegend ist, dass da vielleicht nochmal ein Streit passiert. Als sie die dunklen Steinstufen nach unten in den Hausflur geht, steigt Panik in ihr auf. Doch das, was sie unten sehen muss, ist schlimmer als alles, was sich Heide Dannenberg vorgestellt hat. Unten im Hausflur drängen sich bereits Polizeibeamte und ein Notarzt. Auf dem dunklen Steinfußboden kurz hinter der Eingangstür ist eine große Blutlache. Draußen vor der Haustür sieht sie Helmut regungslos am Boden liegen mit 4 Messerstichen in Brust, im Bauch und im linken Oberschenkel. Die Rettungskräfte beatmen ihn mit einer Maske, sein Hemd ist zerschnitten. Bevor irgendjemand erklären kann, was hier passiert ist, weiß Heide, hier ist etwas Schreckliches passiert. In dem Chaos erblickt sie Alexander Saalfeld, der auf der Treppe im Flur sitzt. Mit seinen kalten Augen mustert er sie kurz, seine Hände zittern. Heide ist wie im Schock erstarrt. Das dunkle T-Shirt ihres Nachbarn ist voller Blut. Im Flur liegt ein Messer. Die Polizei nimmt Alexander Saalfeld vorläufig fest. Ich habe Mist gebaut, sagt er den Beamten noch, bevor er abgeführt wird. Helmut Sackers ist tot, verblutet vor seiner eigenen Haustür.
Ich staune gerade Bauklötze, dass der da jetzt so offen auf einmal spricht und sich zu erkennen gibt und sagt, hier, ich habe Mist gebaut. Das ist ja schon erstaunlich.
Also der Nachbar hat Blut auf dem Shirt, ne? Also es ist ganz klar.
Naja, aber der Art von Shirt wundert mich gar nicht.
Ja, ja, also ich glaube, das ließ sich nicht verbergen, dass er da irgendwie was mit zu gut, tun
voller
hat.
Voller Blut, hast du gesagt.
Ja, genau, ne? Aber
wie niedlich, ich habe Mist gebaut. Hat gerade jemandem das Leben genommen, ist ja unglaublich.
Ja. Ja, also ich glaube, um so ein bisschen mehr den Hintergrund auch zu verstehen und bevor wir jetzt analysieren, was da passiert
ist. Das ging jetzt auch so schnell.
Ja, ja, genau.
Das ist ja alles innerhalb einer Stunde passiert.
Genau.
Ich beschwere mich, ich rufe die Polizei, ich gehe noch kurz mit meinem Hund und anderthalb Stunden später ist er tot. Und
also wirklich das Schlimmste, was in so einem Nachbarschaftsstreit, was ja fast das falsche Wort dafür ist, also was in so einem Streit eben passieren kann. Ein Mensch ist gestorben. Und bevor wir jetzt über den Täter sprechen und über den Fall an sich, würde ich gerne dir noch ein bisschen über Helmut Sackers erzählen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, wo der so herkommt. Mhm. Helmut wird am 20. April 1940 mitten im Zweiten Weltkrieg in der Kleinstadt Kleve am Niederrhein in NRW geboren. Er ist Zeit seines Lebens überzeugter Sozialdemokrat im erzkatholischen Kleve, in dem die CDU im Stadtrat fast 50 Jahre lang die Mehrheit stellt, schwimmt er damit definitiv gegen den Strom. Helmut ist gelernter Kaufmann, arbeitet aber lange als Fernfahrer. Freunde und Bekannte beschreiben ihn als lebensfrohen Menschen, der eine klare Haltung hat und diese auch gerne vertritt. 1990, also kurz nach der Wende, lernt Helmut die 15 Jahre jüngere Heide Dannenberg aus Halberstadt kennen, die bei der Stadt als Heilerziehungspflegerin mit hörbehinderten Kindern arbeitet. Helmuts offene Art und seine Sportlichkeit gefallen Heide sofort und Helmut beschließt, von NRW zu ihr nach Sachsen-Anhalt zu ziehen. Und das ganz bewusst. Die beiden haben sich gesucht und gefunden. Sie reisen viel, zum Beispiel nach Lanzarote, nach Holland oder an die Ostsee. Wenige Wochen vor Helmuts Tod feiern sie in Halberstadt Helmuts 60. Geburtstag und laden seine Verwandten und alte Freunde aus NRW ein. Viele von ihnen waren noch nie in den neuen Bundesländern. Also kannst du dich vielleicht noch so ein bisschen an die Zeit erinnern, wo es so auch scherzhaft bei manchen irgendwie hieß, ja, hier so Dunkeldeutschland und da fahren wir nicht hin und so, ne?
Ich kenne Menschen, die das heute noch sagen.
Echt?
Ja.
Krass.
Dabei ist es da sehr, sehr, sehr schön geworden auch.
Ja, genau. Also das, die haben so ein bisschen, wie soll ich sagen, Werbung für den Osten gemacht, ne? Also wir wollten ihnen zeigen, dass es hier auch schön ist, sagt Heide Dannenberg in einem Interview. Kurz darauf ist ihr Freund Helmut Sackers tot, erstochen von einem ostdeutschen Neonazi. Am nächsten Tag, den 30. April 2000, titeln die Regionalzeitungen, aufgepasst, Nachbar nach Streit um laute Musik erstochen.
Und schon wieder das Thema verfehlt.
Ja, aber es wird noch krasser, woher diese Information nämlich kommt. Diese Info kommt vom Polizeipräsidium in Halberstadt. Die haben es in einer Pressemitteilung zum Tod von Helmut Sackers selbst so formuliert. Helmuts Partnerin Heide Dannenberg kann kaum glauben, was sie da liest.
Das glaube ich.
Sie weiß, hier geht's um viel mehr als um einen Nachbarschaftsstreit wegen Lautstärke. Alexander Saalfeld wohnt schon lange in der Wohnung über ihnen und immer wieder sind rechte Musik oder sogar Siegheilrufe durch das Haus geschallt. Auch Heide hat ihre Nachbarn schon oft darauf angesprochen, doch besonders oft ist Saalfeld mit ihrem Freund Helmut aneinander geraten. Dabei hat der 28-jährige Nachbar Helmut Sackers unter anderem als Kommunisten beschimpft. Das alles erzählt Heide nur wenige Tage später auch der Polizei, ihrem Anwalt und auch den Hinterbliebenen von Helmut. Ihr ist wichtig zu erzählen, was wirklich passiert ist. Aus ihrer Sicht musste Helmut sterben, weil er Zivilcourage gezeigt hat und dabei einem Neonazi in die Quere gekommen ist.
Also interessant, dass du uns das hier gerade alles nochmal erzählst, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, uns kam das ja jetzt alles erstmal ganz schnell vor.
Ja.
Ein Abend.
Ja.
Ne? Aber die Vorgeschichte ist ja eine ganz andere.
Genau.
Und das geht ja auch schon viel länger so. Und auch ja, die Einstellung von Helmut ist ja eine ganz besondere. wie du uns da ja geschrieben hast. So, oh Gott. Gibt es denn Ermittlungen? Also was passiert denn jetzt?
Also es gibt
ja jetzt einen Täter, aber genau. Passiert noch was?
Es gibt Ermittlungen und die zeigen eigentlich ein relativ eindeutiges Bild. Noch in der Nacht von Helmuts Tod gegen 1 Uhr morgens durchsuchen die Beamten die Wohnung von Alexander Saalfeld. Fast 100 Beweismittel stellen sie dabei sicher. Darunter CDs von Lanzer, Freikorps und Kraftschlag. Also alles Rechtsrockbands, deren Musik größtenteils indiziert ist, also in Deutschland nicht verbreitet werden darf. Auf einigen Covern dieser Alben sind zum Beispiel die Leichenberge aus den deutschen Konzentrationslagern zu sehen. Außerdem finden die Ermittler eine riesige Sammlung von Zeitschriften, Videos und Büchern mit rechter Propaganda in Saalfelds Wohnung. Darunter aktuelles Infomaterial der verbotenen Neonazi-Gruppe Blood and Honor. Die Tatwaffe, ein Messer mit einer Klingenlänge von 17 Zentimetern, können die Beamten bereits im Hausflur sicherstellen. Als Alexander Saalfeld am 1. Mai 2000 dem Haftrichter vorgeführt wird, erklärt er, er habe sich nur verteidigen wollen. Sein Nachbar Helmut Sackers habe ihn angegriffen und seinen Hund auf ihn gehetzt. Laut seiner Aussage ist der Abend des 29. April so abgelaufen. Saalfeld hat an diesem Tag Besuch von seinem Kumpel Bernd Rode. Alexanders Verlobte Sandra ist nicht zu Hause. Sie ist schon seit nachmittags bei ihrem Schwager zum Grillen. Seit 16 Uhr sitzen Alexander und Bernd zusammen, trinken etwa 20 halbe Liter Flaschen Bier und hören Musik. Später wird bei Alexander Saalfeld ein Blutalkoholwert von 1,9 Promille festgestellt. Also da kann man schon mal sehen, der ist jetzt kein ganz ungeübter Trinker, weil so 10 Liter Bier ist schon ordentlich über so einen Nachmittag. Der feuchtfröhliche Abend wird erst um 22 Uhr durch das Klingeln der Polizei unterbrochen. Alexander stellt die Musik aus. Als kurze Zeit später, gegen 22.30 Uhr, seine Verlobte Sandra vom Grillen zurückkommt, erzählt er ihr vom Nachbarn Helmut Sackers, wegen dem er seine Musik ausmachen musste. Die beiden rufen Kumpel Bernd ein Taxi und bringen ihn nach unten. Die Party ist vorbei. Im Treppenhaus treffen die drei dann Helmut Sackers, der gerade mit seinem Hund Ricky eine Gassi-Runde gehen will. Immer noch sauer spricht Alexander Saalfeld seinen Nachbarn an und macht ihm Vorwürfe, dass er die Polizei gerufen hat. Er sagt zum Beispiel, du bist wohl Kommunist. Also so erzählt er selber, dass er das gesagt hat. Das will Helmut Sackers nicht auf sich sitzen lassen und droht wiederum mit einer Anzeige und verlässt mit seinem Hund das Haus. Alexander Saalfeld bleibt wütend zurück. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Schließlich rennt er nochmal nach oben in die Wohnung und holt seine braune Lonsdale-Lederjacke, die er eigentlich immer trägt, wenn er das Haus verlässt. In der Innentasche der Jacke befindet sich ein Messer mit 17 cm Klinge, das er ebenfalls immer dabei hat. Draußen verabschieden Sandra und er ihren Kumpel Bernd, der gerade ins Taxi steigt. In diesem Moment, also als das Taxi gerade weggefahren ist, kommt ihr Nachbar Helmut von seiner kurzen Hunderunde zurück. Wieder geraten die beiden Männer aneinander. Alexander Saalfeld bestreitet, dass seine Musik in der Wohnung unter ihm zu hören war und beschwert sich stattdessen über das laute Gebell von Sackers Hund. Irgendwann gehen Alexander und seine Verlobte dann zurück ins Haus, dicht gefolgt von ihrem Nachbarn Helmut Sackers. An der Haustür eskaliert die Situation. Sackers haut Alexander Saalfeld die Haustür von hinten so heftig gegen das Knie, dass dieser halb zusammensackt und in Richtung Kellertreppe stolpert. Also nochmal als Erinnerung, das ist seine Schilderung. Ja. Ne? Also das ist das, was er behauptet. Er stolpert darum und der 60-jährige Sackers hat laut seiner Aussage noch nicht genug und springt seinem halb so alten Nachbarn hinterher, packt ihn am Kragen seiner Lederjacke und drückt ihn mit voller Wucht gegen die Wand neben dem Briefkasten im Eingangsbereich. Es entsteht ein Handgemenge, bei dem Helmut Sackers Alexander Saalfeld in Richtung Kellertreppe zieht. In diesem Moment handelt der 28-Jährige voller Panik, weil er Angst hat zu sterben, wenn Helmut Sackers ihn die Treppe hinunterstößt. Deshalb zückt er sein Messer und sticht zu. Seine Verlobte schreit noch panisch, er solle aufhören, doch es ist zu spät. Schon der erste Stich in den Bauch durchtrennt Helmut Sackers Hauptschlagader. Wahrscheinlich ist eben schon dieser erste Stich tödlich, es folgen aber noch drei weitere in Unterschenkel und den Brustkorb, bevor Sackers zusammenbricht. Erst jetzt realisiert Alexander Saalfeld, was er getan hat. Mit dem Messer in der Hand rennt er los und klingelt in allen Wohnungen an und fragt nach einem Telefon. Um 23.02 Uhr geht dann der Notruf bei der Rettungsstelle ein. Sofort ein Notarztwagen in die Wolfsburger Straße 46, eine schwere Messerstichverletzung im Unterleib. Es geht um Leben oder Tod. Alexander Saalfeld beendet den Notruf mit: Mein Name ist Alexander Saalfeld, ich bin der Verursacher. Als der Notarzt eintrifft, ist Helmut Sackers bereits verblutet. Also, wie gesagt, das ist die Version von Alexander Saalfeld, so wie er sie zu Protokoll gibt. Wie glaubwürdig finden wir das?
Ja, wie glaubwürdig findest du das denn?
Also jetzt mal von der Grundvoraussetzung her, wir sprechen von einem Opfer, das doppelt so alt ist wie der Täter, was lungenkrank ist und was auch leichter ist als der Täter. Also Helmut Sackers ist ein sehr schlanker, um nicht zu sagen dünner Mann. Und die Vorstellung, dass sich ein junger, Ende 20-Jähriger von einem 60-Jährigen so bedroht fühlt, dass er mit dem Messer zusticht, es fällt mir schwer, das zu glauben.
Fällt mir auch sehr schwer. Und ich glaube, vielen Hörern und Hörerinnen jetzt auch. Also, ja, will man nicht glauben. Und zumal die Beschreibung von Helmut ist ja doch eigentlich auch eher, dass es ein friedfertiger Mann ist.
Ja, total. Also ja, schon jemand, der seine Überzeugung hat und auch bereit ist, irgendwie in die Diskussion zu gehen. Also kein feiger oder ängstlicher Mensch, aber
niemand. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er seinen Hund auf ihn jagt oder irgendwie. Nein, ja. Also so haben wir ihn bisher ja eigentlich.
Der Hund ist kniehoch, nochmal zur Erinnerung.
Das ist ja jetzt kein Kampf und der schafft höchstens Kniekehle und nichts anderes. Ja, ich denke, da sind wir uns im Moment gerade alle einig, dass da wohl ein bisschen was zusammengesponnen ist.
Ja, vielleicht auch an dieser Stelle noch mal ein bisschen was zu Alexander Saalfeld, weil das spielt ja natürlich auch eine Rolle, weil man sich ja auch fragen kann, warum nimmt der ein Messer mit, wenn er das Haus verlässt? Warum muss er immer ein Messer dabei haben? Also dafür gibt's eine Erklärung. Alexander Saalfeld wird am 21. September 1971 in Halberstadt in Sachsen-Anhalt geboren. Also er stammt aus dieser Stadt, wo dieser Fall spielt. Als er 4 Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden und Alexander bleibt bei seiner Mutter. Finanziell ist es bei den beiden immer eng. Seine Mutter hat immer wieder wechselnde Partner. Alexander zieht sich zurück und ist ein eher unauffälliges, ruhiges Kind. Er ist klein für sein Alter und eher schmächtig. In der Schule wird er schnell zum Außenseiter. Auch wenn seine schulischen Leistungen okay sind, wird er von anderen Kindern gehänselt. Mal wegen seiner kaputten Kleidung, mal wegen seines Aussehens. In den Pausen wird er regelmäßig verprügelt. Als Alexanders Mutter wieder mit seinem leiblichen Vater zusammenkommt, wird die Situation für ihn noch schwieriger. Denn sein Vater ist streng und die beiden haben kein gutes Verhältnis. Der junge Alexander fühlt sich allein und nicht willkommen. Schon mit 10 versucht er das erste Mal, sich das Leben zu nehmen. Ein Hilferuf. Und das hat mir wirklich beim Recherchieren richtig wehgetan. Ein Kind von 10 Jahren.
Ich bin gerade ganz sprachlos. Ja. Mit 10.
Das ist schrecklich, ne? Also das ist wirklich ein Hilferuf. Spätestens da hätte man irgendwie eingreifen müssen. Aber niemand hört ihn so richtig. Also er wird weiter so.
Also bei der Beschreibung, ich war tatsächlich erst bei der Familie Ritter aus Köthen. Aha. Aber da waren die Kinder ja nicht ruhig und zurückhaltend. Nee. Und ich glaube, da wollte auch sich keiner das Leben nehmen, sondern das waren ja aggressive Jungs.
Ja, ja.
Und die haben ja, glaube ich, der Nachbarin mit der Axt die Wohnung auseinandergenommen.
Als die 5 oder so waren.
War er ja
gar nicht. Nein, eigentlich ist er so der klassische Loser in der Schule, der gehänselt wird. Ne? Ganz traurige Geschichte. Ja, und jetzt passiert was, was man sich vielleicht denken kann. Als Teenager findet Alexander Saalfeld das erste Mal wirklich Anschluss. In Halberstadt trifft er sich immer häufiger mit älteren Jugendlichen, die so ganz anders sind als seine Mitschüler. Sie tragen schwarze Shirts, schwere Stiefel, sind kahlrasiert und die anderen wechseln die Straßenseite, wenn sie kommen. Alexander Saalfeld ist begeistert und verbringt immer mehr Zeit mit seinen neuen Freunden. Er ist kaum noch zu Hause. Im Jahr 1987, also mit 16, wird er ein fester Teil der Skinhead-Szene in Halberstadt. Er sammelt Musik des Dritten Reiches, kauft CDs von rechten Bands, Videokassetten und Schriften mit rechten Inhalten. Und das finde ich total interessant. Ich weiß nicht, hast du schon mal in so Rechtsrock reingehört, wie das klingt?
Also ist das nicht das, was eigentlich nur Lärm ist? Ich verstehe da schon gar kein Wort.
Ja, ja, genau. So, also es ist musikalisch halt richtiger Schmutz, also inhaltlich auch, aber es ist musikalisch nicht mehr gut. Und ich habe für meinen zweiten Podcast dieser einen Moment einen ehemaligen Neonazi interviewt, Philipp Schlaffer, und der hat mir was ganz Interessantes erzählt. Der hat gesagt, diese Musik ist genau das, was du in diesem jugendlichen Alter, wenn du so unsicher bist, hören brauchst, weil sie ist einfach. Und es gibt ein Zugehörigkeitsgefühl. Mhm. Wir sind die einen und die anderen sind der Dreck. So, weißt du? Also es geht total schnell in den Kopf rein und genau darauf ist es ausgelegt. Und das fand ich so interessant, weil in meiner Vorstellung viele Menschen, die dann da irgendwie als Skinhead rumrennen, dass das eh schon gewalttätige Menschen sind. Aber er hat gesagt, das Gegenteil war bei ihm der Fall. Er war halt eher so ein Schmächtiger, der auch nie so richtig wusste, wo er hingehört.
Also einfach mal dazugehören.
Einfach
und
mal
dann jetzt auch mal zu den, in Anführungsstrichen, Starken hören.
Ja, genau. Also das ist eben, du wechselst ja insofern auch die Seite, dass du auf einmal Respekt bekommst. Ne? Mhm. Es ist zwar mehr Angst als Respekt, aber du merkst auf einmal, ich bin irgendwas. Und das ist natürlich für jemanden, der immer übersehen wurde, ganz, ganz wichtig. Trotzdem beendet Alexander Saalfeld 1987 die Schule mit guten Noten und macht 1990 eine Ausbildung zum Schienenfahrzeugschlosser bei der Bundesbahn. Er arbeitet 4 Jahre lang im Schichtbetrieb bei der Bahn, ist zufrieden mit seinem Job und lebt ein eher unauffälliges Leben. In seiner Freizeit ist er ein anderer Alexander. Einer, der viel trinkt, rechte Parolen brüllt und zusammen mit anderen Skinheads Gewalt als Teil des Alltags lebt. In dieser Szene fühlt sich Alexander Saalfeld endlich gesehen. Hier ist er kein Opfer mehr. Doch es dauert nicht lange, bis ihm seine neuen Freunde zum Verhängnis werden. Am 9. Mai 1991 ist Alexander mit seiner Gruppe Skinheads in Magdeburg unterwegs. Sie trinken Schnaps, Bier und geraten bald mit einer Gruppe Schwarzer aneinander. Saalfeld und seine Freunde beschimpfen und provozieren die Männer und drohen ihnen mit Gewalt. Doch dieses Mal wehren sich ihre Opfer. Einer von ihnen zückt ein Messer und geht damit auf Alexander Saalfeld los. Der wird mit mehreren Stichen in Lunge und Leber schwer verletzt und muss sofort ins Krankenhaus auf die Intensivstation. Nur knapp entrinnt der damals 20-Jährige dem Tod. Mehrere Wochen verbringt er isoliert und allein im Krankenhaus. Nach diesem Erlebnis leidet Alexander Saalfeld nach eigenen Angaben an Angststörungen, Unsicherheit, Panikattacken und Magenbeschwerden. Er verlässt das Haus nur noch mit einem Messer in der Jackentasche. Also da sind wir wieder bei dem Messer, was er an diesem Abend auch
da ist die Erklärung.
Dabei hatte. Genau. Täglich trinkt er bis zu 2 Flaschen Schnaps, also er ist ganz offensichtlich hart alkoholkrank. Bald kündigt er im Jahr 1994 auch seinen Job bei der Bahn, weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr im Schichtbetrieb arbeiten will. Immer wieder beginnt er danach Weiter- oder Ausbildung, aber schließt keine davon ab. Er bleibt die meiste Zeit arbeitslos. Immerhin schafft er es in dieser Zeit, sich von der Skinhead-Szene ein wenig zu distanzieren und auch den hochprozentigen Alkohol lässt er weg. Trotzdem findet er nur schwer Routinen oder Stabilität. Der psychiatrische Gutachter wird ihn später als sehr labile, selbstunsichere Persönlichkeit mit depressiven Zügen beschreiben. Also eben nicht so der brutale Schläger, wie man sich den vorstellt, sondern eigentlich eine Wurst. So.
Ich würde mal sagen, eine arme Wurst.
Ja, eine arme Wurst, die aber, auch da nochmal Zitat aus dem Gutachten, eine niedrige Hemmschwelle hat. Saalfeld sammelt weiterhin Zeitschriften und CDs mit rechtem Inhalt. Zu seinen wenigen Freunden gehören Bernd Rohde und seine Verlobte Sandra Vogt. Mit Bernd verabredet sich Alexander Saalfeld einmal im Monat zum Bier trinken und Musik hören. Fast immer passiert das per Brief, den sich die beiden gegenseitig in den Briefkasten werfen, was ich auch ein bisschen strange finde, Anfang der 2000er. Seit 1995 lebt Alexander Saalfeld in einer Zweizimmerwohnung im 6. Stock des Plattenbaus an der Wolfsburger Straße 46 in Halberstadt. Mit seinem Nachbarn Helmut Sackers hat er bis auf ein paar zufällige Treffen im Hausflur kaum Kontakt, bis er eines Abends wieder seine Musik hört und es an der Wohnungstür klingelt. Dort steht Helmut Sackers und bittet ihn, die Lautstärke runterzudrehen. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass sein Nachbar sich bei Alexander Saalfeld beschwert. Immer wieder gibt es Ärger wegen der zu lauten Musik oder wegen des Inhalts der Musik oder weil Saalfeld in seiner Wohnung Sieg Heil brüllt. Doch jedes Mal, wenn Helmut Sackers seinen Nachbarn zur Rede stellt, weicht dieser aus. Einmal entschuldigt sich Alexander Saalfeld sogar bei Sackers Lebensgefährtin Heide Dannenberg für die Ruhestörung. Mhm. Also er ist jetzt nicht so super aggressiv und sagt dem halt die Fresse, ich mache ja meine Musik, sondern ist eher kleinlaut. Aber wenige Wochen später ersticht er dann im Hausflur Heide Dannenbergs Freund Helmut Sackers.
Das wirft schon wieder so ein ganz anderes Licht darauf. Also ich bin ja jetzt kein Hobbypsychologe und ich will mich auch ganz bestimmt nicht darüber auslassen, so ja, wir gucken jetzt erstmal, was der für eine schwere Kindheit hatte und so. Aber das tut man natürlich auch in Gerichtsprozessen, um eben rauszufinden, warum jemand so ist, wie er ist. Aber wir haben ihn am Anfang, glaube ich, schon erstmal direkt verurteilt. Ne, der ist rechts. Der hat dazu gestochen, ging alles schnell innerhalb von 1,5 Stunden.
Ja.
Der hört diese rechte Musik und so, das ist sowieso ein Janzen schlimm.
Er ist ja definitiv ein Janzen schlimm, er hat ja einen Menschen umgebracht. Aber ich will damit nur sagen, so die Wahrheit ist ja selten schwarz oder weiß. Ne?
Und ja, das also gibt, hier extrem.
Das sind so Grautöne einfach. Und auch das, was du gerade gesagt hast, ist ja ganz wichtig. Es geht überhaupt nicht darum, diese Tat zu entschuldigen. Die ist gar nicht zu entschuldigen, ne? Aber es geht darum zu verstehen, wie sowas passieren kann und was eine Erklärung ist, ne? Er hat selber das erlebt, ist mit dem Messer aufgrund wahrscheinlich seiner eigenen Schuld, ne, abgestochen worden und hat seitdem Angst und schleppt immer selber ein Messer mit sich rum. Also ich finde das, ich will nicht sagen, dass ich das gutheißen kann oder sowas, aber ich kann es zumindest andersweise nachvollziehen, dass man dann Angst hat, aus dem Haus zu gehen.
Er ist ja offensichtlich auch jemand, der irgendwie versucht, mit dem Leben klarzukommen. Mhm. Ne? Ich meine, schaff das mal, von starkem Alkohol da wieder runterzuschrauben. Ja. Also offensichtlich hat er ja irgendwie versucht, sein Leben auf die Kette zu bringen. Und dann sagst du, seine Hemmschwelle ist aber sehr äußerst niedrig. Ne? Ja. Und in die Neigung dann zur Gewalt. Ja. Wir landen immer wieder bei der armen Wurst. Also das ist, glaube ich, der Wille war wohl eine ganze Weile oder zwischendurch immer mal wieder da, sein Leben vernünftig auf die Kette zu kriegen.
Ja, aber trotzdem ist eben dieser Nazi-Kram so ein bisschen eine Konstante, ne? Weil die Musik hat er sich ja trotzdem weiter angehört, hat den ganzen Kram gesammelt und so. Ist jetzt nicht so, dass er, ne, die Sachen alle verbrannt hat und gesagt, ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Und das ist natürlich auch, der Lebenslauf fußt ja auf seinen eigenen Angaben. So, und wie realistisch ist das, wenn man sagt, ich habe mich da komplett von distanziert, aber wenn ich besoffen bin, schreie ich trotzdem noch Sieg Heil. Das passt ja auch nicht so richtig zusammen. Also die Polizei muss sich das jetzt irgendwie zusammenpuzzeln.
Ich kann sagen, also ich meine, er kann ja jetzt viel erzählen, aber es wird ja wahrscheinlich auch kontrolliert worden sein.
Ja, genau. Also die Polizei befragt jetzt erstmal die wichtigsten Zeugen, aber das Problem ist, außer Alexander Saalfeld, seiner Freundin oder Verlobten Sandra und dem Opfer selbst, also Helmut Sackers, war ja niemand bei den tödlichen Stichen dabei. Heide Dannenberg hat die Tat nicht gesehen, sondern nur gehört, was sich an diesem Abend abgespielt hat. Also zuerst ist da die Musik aus der Wohnung über ihr und Heide erinnert sich in ihrer Befragung nicht mehr ganz genau daran, welches Lied genau gespielt wurde, nur dass es Marschmusik war. Danach hört die 45-Jährige die Stimmen und die Schritte im Flur, als Alexander Saalfeld und seine Freundin erst nach unten und dann wieder hinauf in die Wohnung eilen, um Saalfelds Jacke zu holen. Weil Heide beruflich mit Hörbehinderten arbeitet, ist ihr Gehör besonders geschult. All diese Geräusche haben sich in ihr Gedächtnis gebrannt. Jahrelang wird Heide Dannenberg diesen Abend nicht vergessen, an dem ihr Freund Helmut im Hausflur sterben musste. Jetzt sitzt Heide allein in der Wohnung, umgeben von Fotos und gemeinsamen Erinnerungen. Sie weiß, dass ihr Freund niemanden angegriffen hat. Helmut hat seine Meinung vertreten. Er duldete keine Ungerechtigkeit. Er hat Zivilcourage gezeigt, keine Aggression. Heide will Gerechtigkeit und erzählt all das der Polizei. Anders ist es bei der Verlobten von Alexander Saalfeld. Sandra Vogt ist kurz nach der Tat noch immer unter Schock. Auch sie ist jetzt allein, denn ihr Verlobter sitzt in Untersuchungshaft. Zu ihrer ersten Vernehmung will die 30-Jährige erst gar nicht hinfahren. Doch als sie dann doch bei der Polizei sitzt, erzählt sie, dass sie bei der eigentlichen Tat gar nicht dabei gewesen sei und sich sowieso an nichts erinnern könne. Vogt behauptet, sie sei oben in der Wohnung geblieben, nachdem sie mit ihrem Verlobten nochmal hochgegangen sei, um dessen Lederjacke zu holen. Und das ist jetzt wichtig. Also sie erzählt erst, ich war gar nicht dabei, ich war oben. Sie habe aus der Wohnung nur gehört, wie es unten im Flur eine Auseinandersetzung gab, aber sie habe nichts gesehen. Und somit gibt es für die Ermittler nur einen einzigen Zeugen für die tödlichen Messerstiche auf Helmut Sackers, den Täter selbst, Alexander Saalfeld. Knapp ein halbes Jahr nach der Tat, am 31. Oktober 2000, beginnt am Landgericht Magdeburg der Prozess um den Tod von Helmut Sackers. Die Staatsanwaltschaft wirft Alexander Saalfeld Körperverletzung mit Todesfolge vor. In den nächsten 8 Verhandlungstagen soll das Gericht feststellen, was wirklich in der Nacht des 29. April passiert ist und warum Helmut sterben musste. Als die schwere Tür des Gerichtssaals an diesem Dienstagmorgen zufällt, wird es still im Saal. Es sind kaum Medienvertreter vor Ort. Ein paar Lokaljournalisten warten im Saal auf Aussagen der Anwälte oder Zeugen. Aber ist auch klar, weil zu dem Zeitpunkt dachten alle, ja, Nachbarschaftsstreit.
Oh, es ging ja nur um Ruhestörung.
Es ging ja nur um Ruhestörung. Genau, also das klingt jetzt doof, aber es ist jetzt aus journalistischer Sicht nicht vollkommen spektakulär leider. Ja. Also sowas passiert immer wieder. Alexander Saalfeld trägt einen grauen Anzug, als er den Gerichtssaal betritt, der ihn noch schmächtiger wirken lässt. Seine Haare sind kurz, sein Blick ist auf den Tisch vor ihm gerichtet. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu 6 Jahre Haft für den 29-Jährigen.
Stopp, ich muss da einmal kurz rein. Also, Ehrlich gesagt, mich wundert es doch, dass da nicht ganz so viele sind. Klar hat das nochmal eine andere Dimension oder würde irgendwie neugierig machen, wenn es heißt, ja, da hat jemand rechtsgerichtete Musik gehört. Aber ich meine, die Tatsache allein, da hat sich jemand über die Lautstärke beschwert und ist später tot, das ist natürlich ebenso dramatisch. Das hätte auch ein bisschen mehr ja. Journalisten anlocken müssen, sagen wir jetzt mal.
Das stimmt. Aus der Perspektive heraus hast du recht. Es gibt halt leider ganz oft Nachbarschaftsstreitigkeiten. Also das ist keine Zahlen parat, die auch eskalieren und teilweise mit Toten enden. Aber
kann
eigentlich
ja Knallerbsenstrauß sein. Das ist ja banal.
Genau, also. Genau. Es ist eben eher was Banales. Also woran das jetzt gelegen hat, dass so wenig Presse da war, weiß ich natürlich nicht. Aber es war auf jeden Fall auffällig. Alexander Saalfeld trägt einen grauen Anzug, der ihn noch schmächtiger wirken lässt, als er den Gerichtssaal betritt. Seine Haare sind kurz, sein Blick ist auf den Tisch vor ihm gerichtet. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu 6 Jahre Haft für den mittlerweile 29-Jährigen. Doch Saalfeld ist bereit zu reden. Er erzählt vor Gericht, er habe an diesem Abend Todesangst vor Helmut Sackers gehabt. Als Heide Dannenberg das hört, erstarrt sie. Sie weiß, dass das nicht stimmen kann. Doch noch glaubt sie fest daran, dass das Gericht die Wahrheit herausfinden und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Heide ist bei jedem Verhandlungstag dabei, als Nebenklägerin, als Zeugin und vor allem als Partnerin. Doch mit jedem Verhandlungstag, der vergeht, wächst die Unsicherheit in ihr. Das Gericht scheint das Ausmaß der Tat nicht zu erkennen und vor allem nicht, wer das Opfer und wer der Täter ist. Als Alexander Saalfelds Verlobte Sandra Vogt in den Gerichtssaal gerufen wird, um ihre Aussage zu machen, nimmt der Prozess eine ungeahnte Wendung. Während sie der Polizei gegenüber immer wieder betont hat, bei der Tat selbst gar nicht mit unten im Hausflur, sondern oben in der Wohnung gewesen zu sein, erzählt Sandra jetzt, sie sei nur ein paar Meter entfernt dabei gewesen, als Helmut Alexander Saalfeld angegriffen habe. Sie erzählt, wie Helmut Sackers sie und ihren Freund vor dem Haus angesprochen und mit einer Anzeige gedroht habe. Später soll er ihnen in das Haus gefolgt sein, den Hund auf sie gehetzt haben und dann auf Alexander Saalfeld losgegangen sein. Diese Aussage ändert alles, denn jetzt gibt es plötzlich eine weitere Zeugin, die Alexander Saalfelds Version mit der Notwehr bestätigt.
Was aber doch eigentlich auch nicht so viel Gewicht haben dürfte, weil an der Stelle kommt doch immer diese Stelle in jedem Krimi, aber bei der polizeilichen Aussage haben sie ja was ganz anderes gesagt. Was ist denn jetzt die Wahrheit?
Das ist die große Frage.
Also, aber dann ist man doch als Zeuge eigentlich schon, ja, das geht doch schon, da ist man doch nicht mehr so ganz glaubhaft, oder? Wenn man einmal so oder so sagt.
Nee, also zu ihrer Glaubwürdigkeit kommen wir gleich nochmal, aber es ist natürlich für die juristische Beurteilung ein ganz großer Unterschied, ob jetzt der Helmut Sackers zuerst angegriffen hat und Alexander Saalfeld sich in Anführungsstrichen nur verteidigt hat, oder ob es andersrum war. Weil wenn das Gericht den Aussagen von Saalfeld und seiner Verlobten Sandra Vogt folgt, dann muss es den Angeklagten freisprechen. Notwehr ist laut § 32 StGB die Verteidigung, die notwendig ist, um einen Angriff auf sich selbst oder andere abzuwehren. Also dazu steht im Strafgesetzbuch, wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig und kann damit auch nicht verurteilt werden. Alexander Saalfeld und sein Verteidiger argumentieren, dass er durch seine posttraumatische Belastungsstörung nach dem Messerangriff auf ihn Jahre vorher in Panik geraten und deshalb zugestochen habe. Also auch wenn jetzt das Messer in dem Fall die einzige Möglichkeit gewesen wäre, den völlig wild gewordenen Helmut Sackers zu stoppen, ist es halt dann damit oder könnte es Notwehr sein und dafür kann man nicht bestraft werden. Und tatsächlich folgt das Gericht dieser Argumentation. Am 15. November 2000, also nur 2 Wochen nach Prozessstart, fällt das Urteil gegen Alexander Saalfeld. Das Magdeburger Landgericht spricht ihn vom Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge frei, weil er aus Sicht der Richter in Notwehr gehandelt hat. In der Urteilsbegründung heißt es, dass der Tatabend nicht zweifelsfrei rekonstruiert werden kann. Eine Absicht oder eine mögliche rechtsextreme Gesinnung von Alexander Saalfeld spielt für das Gericht bei der Tat keine Rolle. Selbst, dass das Horst-Wessel-Lied an jedem Abend gespielt wurde, zweifelt das Gericht an, obwohl Saalfelds Kumpel Bernd Rode das in seinen Vernehmungen selbst bestätigt hat. Und dazu, dass Seifelds Verlobte Sandra Vogt zuerst behauptet hat, beim Angriff gar nicht dabei gewesen zu sein und später vor Gericht genau das Gegenteil erzählt hat, schreiben die Richter, sie seien, Zitat, davon überzeugt, dass sie im Ermittlungsverfahren gelogen habe. Aber in der Hauptverhandlung habe Sandra Vogt nochmal, Zitat, trotz ihrer offensichtlichen Neigung zu Übertreibungen jedenfalls im Kernbereich die Wahrheit gesagt. Also im Klartext, die lügt viel und wir wissen, dass sie viel lügt, aber uns hat sie jetzt die Wahrheit gesagt im Gericht. Hm. Was sagen wir dazu?
Das ist jetzt schon das Urteil.
Das ist das Urteil.
Hallali. Ach, ich mag mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Was ich verstehe ist, dass dieser ganze Kram mit rechts und dem Wessellied und so weiter da jetzt eigentlich nichts mit zu tun hat. Das kann ich jetzt irgendwie nachvollziehen. Finde ich irgendwie unter Umständen, ja. Es ist ja egal, wegen was die da unten jetzt eigentlich aneinander geraten sind. Fakt ist, dass da jemanden erstochen hat.
Ja.
Und laut Gericht offensichtlich aus Notwehr. Es ist schwer, weil ich habe wirklich das, wie du vorhin schon gesagt hast, diesen älteren Herrn mit Überzeugung, der eigentlich so ein ruhiger Mensch ist und der, ja, 28 war er, ja, da. Ne? Wahrscheinlich ist das ja auch nicht der schmächtigste, die schmächtigste Wurst gewesen, sondern einfach ein junger, kerniger Typ.
Er war jetzt schon schlank, aber er war ein Typ, der durchaus gewaltbereit ist und auch schon gewalttätig gewesen ist im Vorfeld. Also die Sympathien sind relativ klar verteilt, da gebe ich dir recht. Aber ja, es ist halt ein Fall mit vielen Graubereichen, aber es ist natürlich noch nicht ganz vorbei an der Stelle. Also als Heide Dannenberg den Saal nach der Urteilsverkündung verlässt, fühlt sie sich wie betäubt. Sie ist entsetzt über dieses Urteil.
Das kann ich verstehen aus ihrer Sicht.
Aber sie will eben keine Rache, sie will Gerechtigkeit. Die 45-Jährige entscheidet sich dafür zu kämpfen. Zusammen mit weiteren Angehörigen von Helmut sucht sie Hilfe bei Vereinen gegen rechte Gewalt in Sachsen-Anhalt. Hier hört man ihr zu und versteht sie. Mit Hilfe ihres Anwalts fechten Heide und die Familie von Helmut Sackers, die als Nebenkläger auftreten, das Urteil an. Schon im Dezember 2000 geht die Revision zum Bundesgerichtshof. Das Schreiben umfasst auf fast 50 Seiten eine Auflistung der Verfahrensfehler während des ersten Prozesses in Magdeburg. Besonders die Ermittlungsakten stehen im Vordergrund. Denn während der ersten Verhandlung wurden nicht alle Zeugen und Sachverständigen zu der Tat befragt. Weder die Polizeibeamten, die an jenem Abend gerufen wurden, noch die Beamten, die ersten Vernehmungen mit Alexander Saalfeld und seiner Verlobten geführt haben im ersten Verfahren ausführlich ausgesagt. Damit hat das Landgericht aus Sicht des Anwalts von Heide Dannenberg seine allgemeine Aufklärungspflicht verletzt. Das sieht auch der BGH so, der das Urteil gegen Alexander Saalfeld am 12. Juli 2002 aufhebt. Jetzt soll das Landgericht Halle den Fall neu aufrollen. Doch das lässt sich Zeit, mehr als 3 Jahre lang. Für Heide Dannenberg und die anderen Angehörigen von Helmut Sackers eine quälende Zeit. Doch Heide lässt nicht locker. Mit Unterstützung des soziokulturellen Zentrums Zora und der mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt erzählt sie immer wieder von dem Abend, an dem ihr Freund Helmut sterben musste. Heide Dannenberg gibt Interviews fürs Fernsehen und Zeitungen, damit Helmut nicht vergessen wird. Ich möchte einfach, dass die Wahrheit ans Licht kommt, sagt sie 2004 in einem TV-Interview. Inzwischen lebt sie zusammen mit dem Mischlingshund Ricky in einer neuen Wohnung. Der Plattenbau an der Wolfsburger Straße 46, in dem Helmut Sackers starb, ist abgerissen worden. Was bleibt, ist eine Wiese und ein paar Bäume. In ihrer neuen Wohnung hat Heide überall Fotos und Erinnerungen an Helmut stehen. Jedes Jahr an Helmuts Todestag, den 29. April, besucht sie Helmuts Grab. Es ist die Hoffnung auf Gerechtigkeit, die sie antreibt. Schlafen kann sie jahrelang nur mit Tabletten. Also ihr geht's wirklich, wirklich schlecht.
Aber starke Kämpferin, muss ich gerade mal sagen. Also die lässt ja wirklich nicht locker. Und 3 Jahre können dann natürlich auch echt lang werden. Und ich bin jetzt so gespannt auf den zweiten Prozess.
Ja, der lässt, wie ich gerade gesagt habe, ganz schön auf sich warten und startet dann am 31. August 2004, also mehr als 3 Jahre, nachdem der BGH das erste Urteil aufgehoben hatte. Vor dem Gründerzeitgebäude des Landgerichts Halle drängen sich Journalisten und Fernsehteams bekannter Sender und Zeitungen. Also da hat sich einiges geändert im Gegensatz zum ersten Prozess. Heide Dannenbergs unermüdliche Interviews und Auftritte bei Vereinen und Schulklassen haben sich ausgezahlt. Der zweite Prozess bekommt deutlich mehr Medienaufmerksamkeit. Alexander Saalfeld und seine Sandra sind inzwischen verheiratet und erscheinen zusammen vor Gericht. Wieder fordert die Staatsanwaltschaft 6,5 Jahre Haft. Als Angeklagter hält der 33-Jährige auch dieses Mal an seiner Version des Abends fest. Wieder behauptet seine mittlerweile Ehefrau Sandra, dabei gewesen zu sein. Doch dieses Verfahren wird akribischer geführt als noch vor 4 Jahren. Jeder der geladenen Zeugen macht eine Aussage. Gerichtsmedizinische Gutachter analysieren die Verletzung von Helmut erneut. Neben den Messerstichen sind es die Faustschläge im Gesicht des Opfers, die darauf hindeuten, dass der Angriff nicht von Helmut Sackers, sondern von Alexander Saalfeld ausgegangen ist. Dass Saalfeld wirklich Todesangst hatte, von Helmut Sackers die Treppe heruntergeschubst zu werden, wirkt ebenfalls wenig glaubwürdig, wenn man weiß, dass diese Treppe nur 8 Stufen hat und er nur 1,40 Meter tief gefallen wäre.
Schön, dass wir diese Information jetzt auch mal bekommen.
Die hätte das Gericht auch haben können, wenn sie sich's vor Ort angeguckt hätten im ersten Prozess, haben sie aber nicht. Also wenn du es dir anguckst, ist halt, du wirst dir wehtun, vielleicht brichst du dir auch ein Bein, aber bei 1,40 Meter
stirbst du nicht. Ich frage mich gerade, anhand von was haben die eigentlich den ersten Prozess geführt? Ja.
Also ich habe es gerade schon angedeutet, Gericht und Staatsanwaltschaft hätten das schon im ersten Prozess bemerken können. Allerdings ist es dort nie zu einer Tatortbegehung gekommen. Darauf angesprochen, erklärt der damals zuständige Staatsanwalt relativ schmallippig, es bedurfte keiner weiteren Beweisaufnahme, weil für die Kammer der Rechtfertigungsgrund der Notwehr gegeben war. Mhm. Also für uns stand eh fest, dass das passt, und da haben wir gar nicht weiter nachgeguckt. Und im zweiten Prozess tritt dann sogar ein Hundesachverständiger auf, klären soll, ob Helmut Sackers wirklich seinen Hund Ricky auf Alexander Saalfeld gehetzt hat, wie er und Sandra Saalfeld weiter behaupten. Das ist ja, ne, auch ein Teil der Strategie. Spannend. Ich wusste nicht mal, dass es so Hundesachverständige im Gericht gibt.
Ich auch nicht. Und inwieweit hat das dann auch Gewicht?
Ja.
Vorhin habe ich noch gedacht, wie Nelson sagt, dass hier da und ist kein Zeuge, sondern wirklich nur eigentlich der Einzige ist der Täter. Ich habe gedacht, der Hund.
Ja,
er sprechen könnte.
Der Hund, wenn er sprechen könnte. Ja, der Sachverständige stellt fest, dass der nur kniehohe Münsterländer-Mix einen Befehl wie fast gar nicht kennt und bei dem Angriff auf sein Herrchen wohl eher ängstlich weggelaufen ist, anstatt zuzubeißen. Der zweite Prozess dauert mehrere Monate. Alle Zeugen aus den ersten Verfahren und einige, die vorher nicht ausgesagt haben, werden vor Gericht gehört. Die inzwischen 51-jährige Heide Dannenberg ist wieder an fast jedem Prozesstag mit dabei. Seit 4 Jahren hofft sie auf Gerechtigkeit für ihren toten Lebensgefährten. Doch diese Hoffnung zerplatzt am 4. April 2005. Auch das Landgericht Halle spricht Alexander Saalfeld frei.
Nein, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt, und das ist wieder Notwehr?
Ja. Also es ist ganz schwer nachzuvollziehen, weil ich habe mir natürlich das Urteil auch besorgt. Mhm. Und sogar das Landgericht Halle bezweifelt in der eigenen Urteilsbegründung, dass Alexander Saalfeld aus reiner Notwehr gehandelt hat. Die Aussagen von Heide Dannenberg ordnen die Richter dagegen als, Zitat, glaubwürdig ein. Und im Gegensatz zum Urteil im ersten Verfahren sieht es das Landgericht Halle als erwiesen an, dass Alexander Saalfeld an diesem Abend das Horst-Wessel-Lied in seiner Wohnung gehört hat. Trotzdem hält das Gericht die rechte Gesinnung des Angeklagten und die linke Haltung seines Opfers für nicht ausschlaggebend für die Tat. Zwar glauben die Richter Alexander Saalfeld nicht, dass Helmut Sackers ihn zuerst angegriffen hat, und halten außerdem fest, dass Saalfelds mittlerweile Ehefrau Sandra vor Gericht gelogen hat. Doch glauben die Richter Sandra Vogt, dass sie entgegen ihrer ersten Aussage doch bei dem Angriff auf Helmut Sackers dabei war. Das liegt auch daran, dass Heide Dannenberg eine Frau im Flur "Hör auf" hat rufen hören. Also das spricht dafür, dass sie wirklich dabei gewesen ist. Wobei man sich dann natürlich fragt, wenn sie ihren Freund durch ihre Aussage entlasten konnte, warum sie es dann nicht direkt gesagt hat. Das ist ja auch ein bisschen komisch. Und so folgt das Gericht ihrer Aussage und geht tatsächlich davon aus, dass Helmut Sackers Alexander Saalfeld angegriffen hat. Zitat aus dem Urteil: Schließlich ist es durch den körperlichen Angriff des Herrn Sackers zu einer durch den Angeklagten als massiv empfundenen Bedrohungssituation gekommen. Wie das Gericht auf diesen Ablauf kommt, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht ganz. Es ist für mich mindestens genauso wahrscheinlich, dass Alexander Saalfeld und seine Verlobte in den Aussagen gelogen haben, um Saalfeld zu schützen. Das ist ja auch, ne?
Also 50-50.
Genau, es ist 50-50. Und wie man dann eben darauf kommt, dass man sagt, naja, also sie haben es ja als Tatsache angenommen, es ist zu dem Angriff gekommen, schreiben sie. Nicht, es könnte gekommen sein, sondern es ist dazu gekommen. Mhm. Wichtig für die Beurteilung ist aber auch die Frage der Tatwaffe. Ist Alexander Saalfeld nach der ersten Begegnung mit seinem Nachbarn Helmut Sackers nochmal in die Wohnung gelaufen, um sein Messer zu holen und ihn damit anzugreifen? Dann wäre die Tat geplant gewesen. Das ist natürlich dann keine Notwehr mehr. Oder war ihm einfach kalt? Er hat seine Jacke geholt und weil das Messer halt immer in der Jackentasche ist, hat er es zufällig dabei gehabt. Auch das lässt sich nicht eindeutig klären. Am Ende sagt das Gericht, wir haben zwar einige Zweifel an den Ausführungen des Angeklagten, wir können aber nicht ausschließen, dass Alexander Saalfeld wirklich Todesangst vor seinem doppelt so alten, lungenkranken Nachbarn Helmut Sackers hatte. Insofern war im Zweifel für den Angeklagten zu entscheiden. Zwar erklärt der vorsitzende Richter am Ende noch, dass er es engagiert und richtig von Helmut Sackers findet, gegen rechtsextreme Musik Haltung zu beziehen, aber das ändert nichts am Freispruch des Mannes, der auf Helmut Sackers eingestochen hat. Kannst dir natürlich vorstellen, dass dieses Urteil in den Medien jetzt ganz hohe Wellen schlägt, weil die haben den Prozess natürlich begleitet. Der damalige Bundestagspräsident und Sozialdemokrat Wolfgang Thierse bezeichnet das Urteil als skandalös und unterstellt dem Landgericht Halle eine, Zitat, eigentümliche Auffassung von Zivilcourage.
Boah, das ist so ein schwieriger Fall. Man weiß gar nicht, was man genau denken soll. Und ich mag mich da auch nicht einfach so festlegen. Also du, ich müsste ja jetzt bei Gericht dabei gewesen sein, um mir da wirklich eine Meinung zu bilden und da die Aussagen
selbst dann,
zu hören.
Selbst dann könnten wir nicht sagen, wie es wirklich gewesen ist.
Tja, im Zweifel für den Angeklagten.
Ja, also dass wir diesen Grundsatz im deutschen Rechtssystem haben, ist ja schon ein sehr guter Grundsatz. Und ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt, aber ich finde das nachvollziehbar. Es ist besser, ein Rechtssystem zu haben, was mal einen Schuldigen laufen lässt, als ein Rechtssystem zu haben, was einen Unschuldigen verurteilt.
Ja.
So.
Ne? Okay. Natürlich, ne. So kann man das sehen.
Ja, also mir fällt es auch sehr schwer, dem zu folgen, ehrlich gesagt. Und dann sozusagen, also vom Gericht aus, ich verstehe, warum die das gemacht haben. Sie wollten irgendwie dem Opfer ein Stück weit die Ehre zurückgeben und sagen, es ist total couragiert und toll. Aber jetzt bist halt trotzdem tot und wahrscheinlich hast du doch deinen Nachbarn angegriffen. Also das beißt sich so ein bisschen.
Ja, da bleibt ein übler Nachgeschmack. Also ich meine, du hast ja jetzt hier Wolfgang Thierse zitiert, der ja groß empört ist. Was ich mich frage, wie geht's denn mit der Freundin weiter, mit der Heide Dannenberg, die so hart gekämpft hat? Wie muss es der jetzt gehen?
Ja, also bevor wir darüber sprechen, vielleicht nochmal was für mich ganz wichtig ist, wir haben ja jetzt hier so ein bisschen das Thema politisch motivierte Straftaten gestreift. Schwebt ja so ein bisschen über dem Fall, die Frage. Und ich glaube, das muss man kurz mit Fakten mal einordnen. Also ich habe mir die aktuellsten Zahlen angeguckt vom BKA. Die sind von 2024 und in dem Jahr gab es in Deutschland so viele politisch motivierte Straftaten wie noch nie seit Beginn der Statistiken, nämlich mehr als 84.000, also rund 230 jeden Tag. Und gerade in den sozialen Netzwerken liest man ja sehr oft die Argumentation, dass die Linken mindestens genauso schlimm sind wie die Rechten, was die Straftaten angeht. Das sind sie tatsächlich nicht. Das zeigen die Zahlen ganz deutlich. Die Hälfte dieser Straftaten ist dem rechten Spektrum zuzuordnen. Also hier war der Anstieg mit fast 50% auch am deutlichsten, wobei die Zahl bei den Straftaten aus dem linken Spektrum ebenfalls angestiegen ist um 20%. Was man noch bedenken muss dabei ist, dass es Dinge gibt, die im rechten Spektrum strafbar sind und damit in die Statistik einfließen, aber im linken nicht. Zum Beispiel ist es in Deutschland logischerweise verboten, auf einer Demo mit einem Hakenkreuz auf der Brust rumzulaufen. Ein Antifa-Logo darf man aber tragen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass beides gleich schlimm ist, sondern es geht nur um die Einordnung dieser hohen Zahlen. Ein Großteil der Taten von rechts stellen nämlich sogenannte Propagandadelikte dar, die bei linken oder meinetwegen auch islamistischen Tätern häufig in dieser Form nicht strafbar sind. Kannst du mir folgen? Ja, ne?
Absolut.
Okay, gut. Aber vielleicht sollte man sich deshalb dann auf die Gewalttaten konzentrieren, weil die ja vielleicht ein bisschen mehr aussagekräftig sind. 2024 gab es in Deutschland laut Bundesinnenministerium knapp 1.500 Gewaltdelikte, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden. 975 Taten aus dem Bereich ausländische Ideologie und 762 Fälle linker Gewalt. Also linke Gewalt ist in Deutschland nicht so häufig wie rechte Gewalt. Nur das jetzt mal so ein bisschen faktisch festzuhalten. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der jetzt auch nicht unbedingt als besonders links bekannt ist, sagt im Mai 2025, dass bei politischen Straftaten in Deutschland die größte Gefahr von Rechtsextremismus ausgeht. Und das zeigt, und damit haben wir jetzt den Statistikblock fast beendet, auch ein Blick auf die Todesopfer von rechter und linker Gewalt in Deutschland. Zwischen 1990 und 2020 sind in Deutschland 4 Menschen durch linke Gewalt gestorben und 198 durch rechte Gewalt. Mhm. Das sind fast 50 Mal so viel. Die Zahl 198 stammt übrigens von den Polizeibehörden und dem Innenministerium und umfasst nur die Fälle mit rechtskräftigen Urteilen. Also Helmut Sackers fällt nicht in diese Statistik.
Also Dunkelziffer.
Dunkelziffer relativ hoch. Und jetzt komme ich zu der Antwort auf deiner Frage
nach die Heide.
Die Heide, genau. Also nach dem zweiten Freispruch am Landgericht Halle hatten Heide Dannenberg und Helmuts Familie keine Kraft mehr für eine weitere Revision. Sie hätten ja durchaus nochmal in Revision gehen können, aber ich verstehe natürlich auch, wenn man so sehr für den zweiten Prozess gekämpft hat, dann 3 Jahre auf den Prozess gewartet hat und dann geht der so aus, dass man es dann nicht nochmal versucht. Und so ist Helmut Sackers heute juristisch gesehen das Opfer eines Nachbarschaftsstreits. Da fehlt nur noch, dass gesagt wird, der Helmut sei selbst schuld, sagt Heide Dannenberg 1 Jahr nach dem Urteil dem Spiegel. Sie hätte sich nach dem gewaltsamen Tod ihres Freundes mehr Unterstützung von ihren Nachbarn oder auch von ihrem Arbeitgeber gewünscht, doch da ist nie etwas gekommen. Alexander Saalfeld, dem Mann, der ihren Freund erstochen hat, läuft sie immer noch über den Weg. Halberstadt ist nicht besonders groß. Mittlerweile trägt Alexander Saalfeld keine Springerstiefel oder Militärhosen mehr, sondern ganz normale Klamotten. Wenn er Heide Dannenberg sieht, grinst er sie an.
Ach, das ist mies.
Ja, aber er weiß natürlich, dass er raus ist aus der Nummer. Trotzdem, und das ist vielleicht so ein Stückchen Happy End, hat die mittlerweile 70-Jährige ihren Frieden gefunden mittlerweile. Lange engagiert sie sich in Vereinen gegen rechte Gewalt, möchte das Opfer eine Stimme bekommen. Das soziokulturelle Zentrum Zora e.V. aus Halberstadt erinnert jedes Jahr an seinem Todestag an Helmut Sackers und an andere Opfer rechter Gewalt, die von der Justiz keine Gerechtigkeit erhalten haben. Heide Dannenberg meint dazu, Helmut hätte hier gesagt, dass Zivilcourage weiterhin wichtig ist, niemand wegschauen darf, sondern sich einmischen sollte, wenn Unrecht geschieht. Deshalb lasst uns alles tun, um der rechten Gewalt Einhalt zu gebieten. Das sind wir ihm und den anderen Opfern schuldig.
Also ich ziehe vor so einem Engagement auf jeden Fall meinen Hut.
Ja.
Weil, ich meine, wir sehen ja, was jetzt auch so bei uns im Land so los ist und inwieweit die Populisten da ihre Stimme erheben und damit ja auch offensichtlich viele Leute erreichen. Und ich finde es extrem mutig, sich hinzustellen, weil du weißt ja auch, also ich bin ja auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Es ist jetzt nicht meine Aufgabe als Journalistin im Rahmen eines Lokalradios da so stark Stellung zu beziehen, sondern meine Aufgabe, so sehe ich das, ist erstmal neutral darüber zu berichten, was passiert.
Ja. Ja,
da habe ich erstmal nichts mit zu tun. Aber ich merke auch so in meinem Umfeld, oder manchmal denke ich wirklich schon drüber nach, Tanina, wie deutlich wirst du eigentlich mal? Welche beziehst du da deutlich Position? Weil du wirst angreifbar.
Natürlich.
Du wirst extrem angreifbar. Es ist jetzt nicht so, dass ich Angst habe. Ich habe aber auch keine Lust, mich dem auszusetzen. Und der andere Gedanke ist halt wieder, ja, Tanina, aber deine Lust oder Nicht-Lust auf irgendwas sollte eigentlich nicht im Vordergrund stehen, sondern also Haltung haben.
Ja.
Ich muss wirklich sagen, mir fällt das noch schwer, obwohl ich eine Haltung habe.
Ja.
Und ich bewundere wirklich immer Leute oder auch Leute, die in der Öffentlichkeit bekannt sind, wenn die sich positionieren. Also da ziehe ich wirklich meinen Mut davor, das zu tun.
Ich bin gespannt, aber ich kann mir die Kommentarspalten zu dieser Folge auch schon vorstellen.
Denke ich schon, nur wenn du eine Statistik vorliest.
Ja, ja, ja.
Ja, das ist ja auch die Lügenpresse, diese Statistik. Habe ich die ganze Zeit schon gedacht.
Das stimmt. Also es gibt ja für Journalisten den schönen Satz, ich glaube von irgendeinem Tagesschau-Chefsprecher stammt der, man soll sich nicht mit der Sache gemein machen, auch wenn es die gute Sache ist.
Ja.
Und das stimmt. Also wir müssen berichten, was wahr ist als Journalisten. Das ist unsere Aufgabe, absolut. Und wir müssen bei den Fakten bleiben, gar keine Frage.
Deswegen verstehe ich einfach nicht dieses Lügenpresse. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe mir diesen Job ausgesucht, weil ich den höchstgradig spannend gefunden habe. Und du lernst das. Du machst am Anfang Fehler. Du wirst von den älteren Kollegen zusammengeschissen. Du erfährst, wie wichtig ist das, nicht nur die eine Meinung einzuholen, sondern auch die andere Seite zu hören. Und dann immer noch nicht zu urteilen, sondern es einfach darzustellen und die Wahrheit wiederzugeben. So. Und dass dann immer Leute sagen, ja und ihr und ihr seid ja alle da irgendwie geleitet und so. Ich bin nicht geleitet. Ich mache bestimmt auch Fehler.
Klar.
Ich bin vielleicht auch in manchen Bereichen nicht so firm, dass ich das alles richtig einschätze. Dann lasse ich es entweder bleiben oder ich gucke, dass ich Leute finde, die das mir helfen, das einzuschätzen. Deswegen, also das ist mir gerade ganz wichtig, das mal zu sagen. Immer so diese Überschrift der Lügenpresse. Was sollte ich davon haben? Ich will meinen Job, der mir wirklich gut gefällt, nach bestem Wissen und Gewissen und gut machen. Und ich werde dafür nicht eingenordet oder ich kriege auch kein Geld von irgendeiner Seite.
Wir werden auch nicht vom Staat bezahlt.
Nein, und es ruft ja auch nicht jeden Morgen ein Kanzler Merz an und sagt, heute haben sie aber das mal zu vertreten, Frau Hartmann. Das ist einfach nicht
so. Ja, das Problem, mich macht das auch wütend. Und ich glaube, wir haben ja beide erlebt, ab welchem Moment das so gekippt ist. Ne? Also wann das erste Mal so war, ist noch gar nicht so lange her. Ne? 2000, wann war es denn? Corona-Pandemie 21? Wo ich das Gefühl habe, manche Leute haben so den Boden der gemeinsamen Basis komplett verlassen. Und wenn du dann mit Leuten diskutierst, die erstmal nicht glauben, dass Deutschland ein Staat ist und die Wissenschaftler nicht mehr glauben, dann ist es auch schwierig, überhaupt zu diskutieren, weil du ja gar keine Basis hast, auf der du diskutieren kannst.
Ganz genau.
Und ich verstehe komplett, was du sagst. Und ich würde sagen, dass ich auch gerade am Anfang des Podcasts noch wesentlich zurückhaltender war, weil ich eben auch berichten will. Auf der anderen Seite habe ich natürlich als Privatperson, die ich ja auch bin, weißt du, ich bin ja nicht nur Journalist, der diesen Job macht, sondern ich bin ja auch eine Privatperson, natürlich eine Meinung und eine Haltung. Und ich finde halt, wenn man Öffentlichkeit hat und wenn man eine Followerschaft hat, geht das auch mit einer gewissen Verantwortung einher. Mhm. Weißt du? Aber ich möchte natürlich niemanden erziehen oder belehren. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Die Leute sind, die meisten sind schlau genug, selbst zu entscheiden. So.
So, das sehe ich ja auch, wenn man bei dir bei Social Media mal guckt. Mhm. So, ne? Da gibt es vielleicht mal jemanden, der querschlägt.
Ja.
Und ich glaube, bei dir ist das so, dass du deine Community das regulieren lässt. Also es ist wirklich, das ist mir schon öfter aufgefallen, du bist da nicht irgendwie so der Admin, der sagt, oh, das passt mir aber nicht oder das ist mir auch zu heftig. Es gibt Grenzen, da muss man Kommentare auch mal entfernen. Aber ich glaube, du kannst dich wirklich schon zurücklehnen. Du hast nämlich schlaue Menschen, die dich hören. Und die dann mal Partei ergreifen und sagen, Moment, so hat ja Flatter das nicht gemeint oder du musst differenzieren und so weiter. Und wenn man das dann sieht, ne, das ist, das muss dir ja runtergehen wie Öl. Das ist ja herrlich.
Total.
So eine Community.
Da bin ich ganz, ganz stolz drauf, irgendwie, dass sich da so tolle Leute versammeln und auch teilweise wirklich dann für mich in die Bresche springen. Aber du hast auch vollkommen recht. Auf meiner Seite gelten meine Regeln. Und wenn Leute anfangen, andere zu beschimpfen oder mich zu beschimpfen oder Sachen zu schreiben, die einfach nicht stimmen, dann fliegt es raus. Dann ist, weißt du, also ich gehe auch nicht zu dir, kack dir in deinen Garten und sag das aber freie Meinungsäußerung. Ja, also das ist es ja einfach. Also bestimmte Sachen, finde ich, muss man sich nicht mehr gefallen lassen. Und das ist auch für mich wirklich ein Selbstschutz, weil ich ja fast jeden Tag irgendeinen ekligen Scheiß kriege und ich will das einfach nicht mehr so nah an mich ranlassen. Ich arbeite da gerade dran, das nicht mehr so nah an mich ranzulassen. Und mit manchen Leuten lohnt sich die Auseinandersetzung auch nicht. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, weil ne, manche erreichst du nicht.
Ich finde, das merkst du auch. Ich meine, bei dir ist es ja wirklich auch eine große Masse. Ich merke das auch im Radio, wenn da einer mal so richtig querschießt. Ich mache meistens noch einen Anlauf und sage, Mensch, ist eine Meinung, die ich aber jetzt nicht wirklich vertrete. Aber
was ja auch okay
ist. Es ist in Ordnung, mir das zu schicken.
Ja.
Vielleicht bist du ja interessiert daran, was ich daran denke. Dann sage ich dir jetzt mal gerade einen Satz dazu. Dann gibt es die, die dann sofort weiter draufhauen.
Ja.
Dann verabschiede ich mich aus dem Gespräch und sage, ich glaube, wir kommen an dieser Stelle nicht weiter. Da kommen wir auf keinen Nenner. Aber es gibt tatsächlich auch viele. Und bin ich halt jedes Mal überrascht. Weil es ist erst so böse und so hart formuliert. Und dann kommt, ach so, ja, nee, Mensch, ich hätte aber auch gar nicht mit so einer schnellen Antwort gerechnet. Okay, ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Und schon finden wir noch irgendwie eine Ebene und vertragen uns da so, nenne ich das jetzt mal. Und dann, da bin ich schon manchmal überrascht, weil ich denke, da, wo ich ganz persönlich entscheide, da komme ich jetzt nicht weiter und habe ich auch keinen Bock drauf, mit so jemandem zu diskutieren, dann wünsche ich dem noch einen schönen Tag.
Genau.
Alles Gute. Und tschüss.
Und auch das ist ja so ein Ding, was, glaube ich, Menschen bei Social Media oft falsch verstehen. Es ist überhaupt gar nicht schlimm, nicht einer Meinung zu sein. Ich habe auch in diesem Podcast Leute, die nicht meiner Meinung sind. Also sonst wäre es ja langweilig. Man diskutiert ja über Sachen. Man kann die besten Freunde sein. Also zum Beispiel Ralf und ich sind häufig bei Sachen nicht einer Meinung. Aber deswegen sind wir ja trotzdem befreundet und finden eine Ebene.
Die uralte Morla, die erzählt dir jetzt mal was aus den 90ern.
So.
So, erstens mal sahen wir irgendwie in der Klasse nicht alle gleich aus, sondern es gab immer die eine, die hatte zwei verschiedene Socken an, dann gab es einen Popper, einen Dings, einen Bums und egal.
Ja.
Jeder hatte da so seine Schiene. Entweder warst du Fan von, was weiß ich, Depeche Mode, dann sahst du auch so aus. Oder du warst der Fan von Modern Talking, dann hattest du halt einen Diddle-Kalender dabei.
Und
oder
eine
sowas.
Kackfrisur.
Ja. Oder so. Und ich hatte damals einfach das Gefühl, man konnte sich da, das heißt ja jetzt immer so, ja, man kann nicht mehr diskutieren. Es war aber auch wirklich anders. Du hast dich da damals, ich kenne solche Runden, oder du musstest zum Beispiel mal die erste Staffel von Big Brother angucken. Ja. Wirklich, da musst du gucken, die sitzen auf dem Sofa und haben was zu bekakeln und dann diskutieren die. Klar, heult da auch mal einer oder ist beleidigt oder so, aber heute, ja, wegen der Quote und wegen der Sendezeit springen die sich ja an eine Gurgel. Wir haben uns wirklich, bei uns sind damals ganz im Ernst solche Sätze gefallen wie, aha, interessant, sehe ich ganz anders, überzeug mich mal.
Ja. Ja, ja, voll.
Und dann hast du dich drauf eingelassen, voll. Warum das denn? Du kannst dir hinterher immer noch sagen, nee, überzeugt mich immer noch nicht. Aber vielleicht aber auch doch, dass man immer sagt, so stimmt, so hatte ich das eigentlich noch gar nicht gesehen, finde ich irgendwie, müsste ich mal noch mal in Ruhe drüber nachdenken. Ja. Sowas höre ich irgendwie heute gar nicht mehr so.
Und deswegen finde ich das so spannend, weißt du, ich habe ja durch diesen Podcast auch die Möglichkeit, mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zu sprechen, seien das jetzt irgendwie Polizisten oder eben auch Straftäter oder auch Strafverteidiger. Und natürlich finde ich das nicht alles doll, was die alle machen und was die alle immer finden, so, das ist ja ganz normal, aber so ein bisschen einander zuhören, und deswegen habe ich den Fall auch ausgesucht, zum einen, weil ich es wichtig finde, auch über rechte Gewalt zu sprechen, gerade in diesen Zeiten, aber eben auch, um zu zeigen, es gibt Graustufen, so, weißt du? Es ist, also
das
nicht
ist
so
ein Fall, den kann man abends noch diskutieren.
Genau das. Und das finde ich eigentlich, genau diskutieren ist wichtig und miteinander reden ist wichtig. Außer du bist ein Arschloch, dann rede ich nicht mit dir. Aber weißt du, so grundsätzlich, dass man wieder so ein bisschen dahin kommt, und das hat, glaube ich, auch viel mit Social Media zu tun, was immer alles extrem verkürzt. Dann kriege ich Nachrichten wie, ich liebe deinen Podcast, aber du hast jetzt, keine Ahnung, gesagt, das und das, Computerspiel magst du nicht, schade, unfollow. Wo ich denke, okay, wo sind wir da jetzt? Weißt du, wenn das dann dazu führt? Und deswegen bisschen Graustufen zwischendurch mal. So, das fände ich gut.
Leben und leben lassen.
Es sei denn, du bist ein Arschloch oder ein Nazi, dann nicht. Das wollte ich noch mal kurz.
Alles klar, wir können befreundet sein, nichts davon kann ich ankreuzen.
Ja, siehst du, das hätte mich jetzt auch sehr überrascht.
Mann, jetzt sind wir aber auch noch mal so richtig abgedriftet.
Ja,
hallo, ist noch jemand da? Hört ihr uns noch?
Das wäre schade, wenn ihr jetzt nicht mehr da wäret, weil ich habe euch ja noch eine Überraschung versprochen.
Ah, genau, Surprise.
Ja, die bekommt ihr jetzt am Ende der Folge. Also ab 2026, also ab jetzt sozusagen, bekommt ihr etwas, was sich viele von euch schon lange gewünscht haben, nämlich eine zusätzliche Folge Verbrechen von nebenan, jeden Monat, und zwar kostenlos und überall, wo es Podcasts gibt.
Und ich dachte, du kündest jetzt irgendwas an mit Ausziehen, Nacktkalender, Fleiter oder so. Ach so.
Ja, das kommt dann im nächsten Jahr.
Ja, muss ja auch noch für 2027
der sexy Karpfenkalender. Kommt dann 2027, also jeden letzten Freitag im Monat, also zum ersten Mal am 30. Januar, danach am 27. Februar und so weiter und so fort, erscheint eine zusätzliche Folge Nebenan weltweit. Das ist so ein bisschen special. Da spreche ich mit meiner österreichischen Podcast-Kollegin Franziska Singer über Kriminalfälle aus aller Welt. In der ersten Folge zum Beispiel geht es in unser Nachbarland Belgien. Und das ist einer der ekligsten Fälle, die ich jemals recherchiert habe, kann ich jetzt schon mal sagen.
War Dutroux nicht auch Belgien?
Ja, es geht in die Richtung, aber das sind komplett neue Folgen, zusätzlich zu den exklusiven Folgen Nebenan weltweit, die ihr jetzt schon auf RTL Plus hören könnt. Also ich will einfach nur mal Danke sagen dafür, dass ihr die besten Ohrenzeugen der Welt seid und dass wir jetzt schon seit 7 Jahren zusammen
verrückt
durch diese Podcast-Welt segeln. Also tragt es euch schon mal fett im Kalender ein. Jeden letzten Freitag im Monat gibt's eine neue Folge Nebenan weltweit. Los geht's am 30. Januar. Aber wenn ihr diesen Podcast abonniert habt, wovon ich ausgehe, mit Glocke, dann werdet ihr sowieso benachrichtigt. Also mehr Verbrechen von dem Mann in 2026, das wollte ich eigentlich gerade sagen. So, und jetzt darfst du applaudieren und jubilieren.
Darf ich auch sagen, dass ich mit meinem Podcast jetzt auch auf Tour gehe?
Oh ja, das haben wir ganz, das haben wir ganz vergessen. Ja, stimmt.
Würde ich gerne noch kurz, also noch nicht auf Tour, aber wir probieren uns mal aus auf der Bühne, ob wir das live auch können. Und wir arbeiten gerade an den Fällen und ich glaube, dass das richtig spannend werden könnte. Bist ja ein bisschen auch unser Vorbild, wir haben dich auf der Bühne gesehen. Ja, vielleicht habt ihr ja Lust im neuen Jahr uns mal zu sehen und zu besuchen, wenn wir da live auf der Bühne rumtouren. Also wir sind am 15. März in Leipzig im Kupfersaal, eine Woche später am 29. März in Reda-Wiedenbrück in der Stadthalle. Und das ist jeweils ein Sonntag und wir wollen das also mindestens so schön auf der Bühne machen wie Herr Fleiter bei seiner Ohrenzeugen. Die Messlatte liegt hoch.
Aber ihr steigt schon direkt groß ein. Also Stadthalle Reda-Wiedenbrück, Kupfersaal, Leipzig, Beis gespielt, sind keine ganz kleinen Locations.
Ja, deswegen habe ich auch ein bisschen Angst. Nicht, dass da nachher 3 Leute sitzen. Bitte kommt. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Event im Tralala. Ihr wisst Bescheid, würde ich euch wahnsinnig gerne begrüßen.
Kommt herbei und jubiliert. Ja. Wie schön. Also dann sind wir am Ende dann doch noch mit von uns beiden positiven Nachrichten geendet in dieser Folge. Und ich glaube, du hast recht, über diesen Fall werde ich noch ein bisschen länger nachdenken und du musst jetzt, glaube ich, raus, deine Parkuhr da.
Ja, oder mir das Knöllchen schon mal von
eins
der Scheibe.
Von beiden. Eins von beiden. Parkuhr, vor allen Dingen, was bin ich für ein Boomer? Parkuhr. Gibt es seit 1982.
Mach mal so eine typische Handbewegung bei Telefonieren. Nimmst du da auch so die Hand so mit so Daumen und so. Und so.
Ja, Frau Rottmann muss ihre App weiterstellen. Ja. So nämlich. Vielen Dank, dass du da warst. Und
immer gerne.
Ich freue mich und ich bin natürlich auch in Reda-Wiedenbrück am Stissel.
Oh Gott.
Und gucke zu und werde meinen spitzen Notizbleistift rausholen.
Ja, du kommst aber nicht auf die Gästeliste. Du musst ein Ticket kaufen. Jeder Euro zählt.
Genau. Also, schön, dass du da warst. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.